SWR aktuell Kontext.
Der Pazifik. Obwohl die Gesamtbevölkerung aller 15 unabhängigen pazifischen Inselstaaten zusammen gerade mal auf 2,3 Millionen Einwohner geschätzt wird, sind sie zu einem Schauplatz des geopolitischen Wettbewerbs geworden. Besonders im Fokus stehen dabei aktuell die südpazifischen Salomoneninseln, nachdem sie im vergangenen Frühjahr ein Sicherheitsabkommen mit China unterzeichnet haben. Der Südpazifik im Zentrum des US-chinesischen Machtkampfs. Ein Feature von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann.
Honiara, Hauptstadt der Salomonen, einem Inselstaat im Südpazifik mit rund 700.000 Einwohnern. Die Hauptstadt hat meist unbefestigte Straßen voller Schlaglöcher, durch die man bei jeder Fahrt kräftig durchgeschüttelt wird. Eine Seitenstraße hinein und eine kurvige Straße hinauf liegt am Ende das Haus von Peter Kenilorea Jr. Er ist der Sohn des ersten Premierministers nach der Unabhängigkeit der Salomonen Ende der 1970er Jahre. Kenilorea sitzt für die Opposition im Parlament. Nicht wenige sehen in ihm den nächsten Premier, wenn 2024 gewählt wird. Der Jurist und Politiker blickt zunächst zurück auf 2019, als die Salomonen ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan aufgaben und zu China wechselten.
Bis dahin befanden wir uns in einem guten Gleichgewicht, das wir gut handeln konnten, trotz unserer geringen Größe, unserer historischen Verbindungen mit unseren Entwicklungspartnern, unserer westlichen Ausrichtung, die wir in unserer Regierung haben.
In terms of our governance structures. Seine Sorge damals, dieses Gleichgewicht würde sich durch den Wechsel zu China massiv verschieben und man könnte von diesem mächtigen Land, das seine eigenen Pläne habe, förmlich überrannt werden. 3 Jahre später sieht er sich in vielerlei Hinsicht bestätigt, unter anderem durch riesige Darlehen an die Regierung, die eine noch größere Abhängigkeit schaffen, die Beteiligung an Goldminen, der Versuch, riesige Flächen Land zu pachten und dem Höhepunkt im vergangenen Jahr.
Das i-Tüpfelchen ist allerdings das Sicherheitsabkommen. Das ist etwas, das wir überhaupt nicht brauchen. Die Salomonen haben davon rein gar nichts.
Doesn't benefit us one bit, Solomon Islands. Bei dem Abkommen gehe es zum Beispiel um Nachschub für chinesische Militärschiffe.
Does that mean we give them fish we catch?
Bedeutet das, dass wir ihnen Fisch geben, den wir gefangen haben, um die Besatzung zu versorgen? Oder bedeutet Nachschub das Auftanken? Und wenn man von Auftanken spricht, dann fängt man an, über Infrastruktur zu reden. Und wenn man ein Treibstoffdepot anlegt, wird das dann nicht schon zu einer Militärbasis? Das ist ein sehr heikler, rutschiger Hang mit solchen offenen und undefinierten Formulierungen.
Those kinds of open, undefined phrases being used. Eine Einschätzung, die Mihai Sora, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lowy-Institut in Sydney, teilt. Das Institut ist eine unabhängige politische Denkfabrik und Sora auf den Machtkampf im Pazifik zwischen den USA, Australien und China spezialisiert.
Wir haben die Entsendung chinesischer Polizisten und anderer Sicherheitskräfte auf die Salomonen erlebt. China hat damit begonnen, mehrere Jahrgänge von Polizisten auszubilden.
Damit hat China geschickt Australien ausgebotet, das diesen Part lange innehatte. Doch trotz aller Kooperationen im Volk gäbe es große Vorbehalte gegen die Zusammenarbeit mit China und deshalb auch immer wieder Proteste, so Sora. Und zwar in Chinatown, einem Stadtteil südöstlich vom Zentrum der salomonischen Hauptstadt. Die bislang heftigsten waren 2021. Damals wurden zahlreiche Gebäude niedergebrannt. Auch jetzt liegt eine eigenartige Stimmung über dem Viertel. Von vielen Häusern steht nur noch das Gerippe. Wellington sitzt mit ein paar Freunden im Schatten und guckt vor sich hin.
Mir hat der Brand damals alles genommen. Ich habe hier direkt nebenan mit meiner Familie gewohnt und alles wurde zerstört.
Verständnis hat er dafür nicht. Andererseits,
die Regierung hört nicht auf die Menschen, ihre Schreie. Die Menschen wollten den Wechsel zu China nicht. Das Einzige, was sie aus meiner Sicht wollten, ist bei Taiwan bleiben.
Andersrum hätten die Chinesen auf den Salomonen Arbeitsplätze geschaffen. Seine Frau arbeite für eine chinesische Familie und sei sehr zufrieden. Die Anti-China-Protestler kamen immer aus der bevölkerungsreichsten, aber noch ärmeren Provinz Malaita, etwa 50 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Mit der Fähre sind es gut 2 Stunden bis zur Inselhauptstadt Auki. Am Hafen stehen 12 Tische mit frischem Fisch. Die Händler wedeln in einer Tour Fliegen weg. Einen kurzen Fußweg vom Hafen entfernt befindet sich der Arbeitsplatz von Philipp Subu. Der 30-Jährige ist bei einer Hilfsorganisation tätig und ehrenamtlicher Vorsitzender des Jugendrates von Malaita und spricht viel auf internationalen Jugendkonferenzen. Das Misstrauen der Inselbewohner gegen die Chinesen erklärt er so.
Erstens ist China ein atheistisches Land. Sie glauben also nicht an die christlichen Werte. Außerdem sind wir mit Australien, Neuseeland und anderen demokratischen Ländern verbunden. Und in China gibt es keine Redefreiheit. Aber all das sind Dinge, die den Malaitern wichtig sind.
Deshalb hatte die inzwischen abgesetzte Lokalregierung alle Investitionen chinesischer Firmen verboten. Denn, so Subo, diese Firmen hätten immer auch eine Verbindung zur kommunistischen Partei. Die Salomonen verkaufen sich an China und würden nur mehr Schulden anhäufen, die sie nie zurückzahlen können, sagt Subo.
Wir haben eine Marionettenregierung, der es nur darum geht, China zu gefallen.
Beispiel Pazifikspiele im Herbst. Dafür baut China derzeit an einem Stadion. Ein Geschenk. Doch danach kämen die Kredite, die man nicht ablehnen könne, glaubt der Jungpolitiker. An dem neuen Stadion wird derzeit unter Hochdruck gearbeitet. Am Sonntag ist anders als an den anderen Tagen kein chinesischer Vorarbeiter zu sehen. Wir nutzen die Gelegenheit und fahren direkt vors Eingangstor und rufen den Aufpasser in der Landessprache Pidgin heran. Er soll einen Arbeiter nach draußen holen. Ein paar Minuten später kommt ein junger Mann mit Helm und zerrissenem T-Shirt ans Auto. Sein Gesicht ist staubig. Er will Francis genannt werden. Der 35-Jährige erzählt, dass er 8 Salomonendollar pro Stunde verdient. Umgerechnet knapp 1 Euro. Das ist leicht über dem Mindestlohn. Dazu erhält er umgerechnet 2,20 Euro pro Tag für Essen und Transportkosten. Gezahlt werde regelmäßig und pünktlich. Trotzdem ist Francis unzufrieden.
Sie geben uns 10 Salomonendollar für das Mittagessen und 10 für den Transport. Aber das Fahrgeld deckt nicht die Kosten. Denn manche von uns müssen für eine Strecke 3 Busse nehmen. Und jede Strecke kostet schon 3 Dollar. Also, damit sind wir nicht einverstanden.
Er sagt, es sei harte Arbeit und ärgert sich über den Umgang.
Die chinesischen Chefs beobachten uns dauernd. Und wenn wir mal eine Pause machen, dann hauen sie uns auf den Helm. Diese Behandlung gefällt uns nicht.
Der Internationale Währungsfonds hat die Salomonen bereits davor gewarnt, sich wegen der Pazifikspiele im Herbst und der Wahlen im kommenden Jahr weiter zu verschulden. Die Inseln gehören weltweit zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Und zu den Ländern mit einer wachsenden katholischen Anhängerschaft. Erzbischof Chris Cardone lebt schon seit Jahrzehnten auf den Salomonen. Die Hinwendung zu China sieht der US-Amerikaner kritisch. Regierungschef Sugawara hat aus seiner Sicht etwas Diktatorisches, weil er die Wahlen einfach um 1 Jahr nach hinten verschoben hat.
Viele unserer Politiker sind nur 9 Jahre zur Schule gegangen. Wenn sie anfangen, leben sie in einem kleinen Haus. Nach 4 Jahren ist daraus ein großes Haus mit einer dicken Mauer drumherum geworden. Sie haben mehrere Autos, die Kinder sind im Ausland. Viele machen Witze darüber und sagen, das Motto hier ist, führen bedeutet, dich selbst vor allen anderen zu bedienen.
Bis heute ist unklar, ob und was die Regierung und Abgeordnete für eine Unterstützung von China erhalten haben. Aber die engen Verbindungen sind überall sichtbar. Das öffentliche Krankenhaus in Honiara. Auf den Gängen sitzen Patienten und warten. Der Putz bröckelt.
Wir bieten eine Grundversorgung, aber selbst da gibt es viele Lücken,
sagt Jones Gabu, Vorsitzender des Nationalen Ärzteverbandes. Es fehle an Medikamenten, Ausrüstung und Personal, vor allem außerhalb der Hauptstadt. Einen großen Schritt nach vorn können die Salomonen dank China machen. Spätestens 2025 soll die erste Herzklinik eröffnen. Sehr zur Freude Gabus.
Herzkrankheiten sind die häufigste Todesursache auf den Salomonen. Eine Herzklinik zu haben, ist also der Traum der salomonischen Gesundheitsbranche. Wir haben uns damit an die Regierung gewandt und die unterstützte unseren Wunsch. Es ist die wichtigste Einrichtung, um Herzkrankheiten auf den Salomonen behandeln zu können. Need for the Solomon Island in
terms of treating heart disease, so. Aber eine neue Klinik allein reicht natürlich nicht. Es braucht doch das Personal und dafür benötige man Hilfe von China und lokalen Partnern.
China stellt uns für den Anfang Fachkräfte zur Verfügung. In der Vergangenheit haben wir bei Herzinfarkten und anderen Herzkrankheiten mit australischen Ärzten zusammengearbeitet. Die Patienten wurden dann ausgeflogen. Und jetzt hoffen wir, dass sie hierher kommen und hier mit uns arbeiten.
Millionen Dollar für die Pazifikspiele, Bau einer Herzklinik, Versorgung mit Telekommunikation durch den chinesischen Anbieter Huawei, Einstieg in den Goldabbau. Der Einfluss Chinas auf den Salomonen ist riesig. Oppositionspolitiker Peter Kenny-Lorea sieht viele Investitionen skeptisch.
It's like a nail.
Sie sind wie ein Sargnagel. Aber wir sind jetzt auf dieses Geld angewiesen. Für mich heißt es, nichts ist kostenlos. Ich denke, wir werden uns an bestimmte Positionen binden. Wir werden die Vereinten Nationen ausschalten. Wenn wir abstimmen, wird China sagen, wir haben euch das gegeben. Stimmt jetzt mit uns.
Und dann werde man seine eigenen Werte über Bord werfen. Man dürfe nicht noch tiefer sinken, müsse das Ruder herumreißen, bevor man ein Stellvertreterstaat werde. Die USA wurden fast zum Zaungast. Inzwischen hat China Amerika sogar bei der Stipendienvergabe überholt, beklagt Erzbischof Cardone.
Sie bewegen sich sehr langsam. Präsident Biden kommt nicht aus dem Quark. Politiker mögen sagen, das sei vorsichtig und umsichtig, aber ich finde es einfach nur langsam.
Oliver Hasenkamp, Politikwissenschaftler und im Vorstand des Pazifik-Netzwerks, meint hingegen, die Zusammenarbeit zwischen den USA und den Pazifikstaaten habe sich beispielsweise in der Klimapolitik verbessert.
Gewisse symbolische Aktionen wie die Benennung des früheren Außenministers der USA zum Klimabotschafter oder auch das Einberufen eines Klimasummits von Joe Biden im letzten oder im vorletzten Jahr, an dem mehrere Vertreter auch aus dem Pazifik teilnehmen konnten.
Und immerhin, es gibt seit langem wieder eine US-Botschaft auf den Salomonen.
Es ist natürlich in gewisser Weise auch ein allgemeiner Trend, den wir da gerade erleben, dass wieder Botschaften im Pazifik aufgemacht werden. Sehen wir auch am Beispiel von Deutschland, die jetzt beschlossen haben, in diesem Jahr eine Botschaft in Fidschi wieder aufzumachen. Die erste dann wirklich in einem der pazifischen Inselstaaten auch für Deutschland. Und im Fall der USA ist das eine ganz klare Gegenreaktion gegen den zunehmenden chinesischen Einfluss.
Ankunft auf Fidschi. Die Inseln haben eine ganz andere Geschichte. Nachdem sich die Vorgängerregierung an die Macht geputscht hatte, erließen Australien und die USA Sanktionen gegen die Pazifikinseln, die sich daraufhin China zuwandten. Und da schrillten dann irgendwann die Alarmglocken in Canberra und Washington. Und die Regierungen bemühten sich, das Verhältnis zu kitten.
Very recently we've seen.
Gerade erst hat Australien ein Sicherheitsabkommen mit Fidschi unterzeichnet. Die USA haben schon oder werden noch Hilfen zum Katastrophenschutz bereitstellen. Das ist sozusagen die weiche Seite einer Sicherheitszusammenarbeit.
Which is really just the soft side of security cooperation,
sagt Mihai Sora, Pazifikexperte am australischen Lowy-Institut. Morgens um 7 in Suva, der Hauptstadt des Inselstaates mit seinen rund 900.000 Einwohnern. Im olympischen Pool ziehen junge Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen. Im Civic Tower direkt daneben befindet sich das Wirtschaftsministerium. Gerade saugt die Reinigungskraft noch mal durch. Dann kommt der Minister und stellvertretende Premierminister Manoa Kamikamisa mit Krawatte und im traditionellen Zulu, dem eleganten Rock für den Herrn. Die neue Regierung ist erst seit Ende Dezember im Amt und die Devise ist, so der Minister, wir sind mit allen befreundet.
China hat erheblich in die Infrastruktur und die Wirtschaft dieses Landes investiert. Sie haben also ein starkes Interesse an dieser Region. Und wissen Sie, für kleine Länder wie uns bietet jedes Land eine Chance. Zum Beispiel ist China ein so großer Markt. Für mich als Wirtschaftsminister ist das sicherlich von Interesse.
China is such a big market, eh? So for me as Minister for Trade, that's certainly
Keinen Bedarf hat Kamikamisa an der Ausbildung von Polizeikräften oder einem eigenen Sicherheitsabkommen.
Ich halte die derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen in Fiji für völlig ausreichend. Wir haben schon lange Partnerschaften mit Neuseeland und Australien. Sie leisten den größten Teil der Zusammenarbeit in dieser Hinsicht. Wir haben gerade die Absichtserklärung mit diesen Ländern unterzeichnet, die ich für notwendig halte. Aber als Land, das wächst, ändern sich die Bedürfnisse. Und wenn es einen Bedarf gibt, ich bin sicher, dass es weitere Diskussionen geben wird.
Allerdings gäbe es schon wegen ähnlicher Vorstellungen zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eine Präferenz für westliche Länder. Die Pazifikinseln als Zankapfel zwischen den Großmächten, die auf verschiedenen Ebenen Einfluss nehmen wollen. Für den stellvertretenden Premierminister Fidschis liegt darin auch eine Chance.
Im Westen besteht eindeutig ein großes Interesse am Pazifik. Offensichtlich wird das durch die aktuellen geopolitischen Fragen angetrieben. Länder wie wir sehen dadurch die Möglichkeit, gute Dinge für unsere Menschen zu tun. Gegenwärtig spüren wir keinen Druck, aber mehr Menschen wollen mit uns zusammenarbeiten, was eine gute Sache ist. Wir sind schließlich ein kleines Land mitten im Ozean.
Ende Februar ebenfalls auf den Fidschi-Inseln. Die Staats- und Regierungschefs aller Pazifikstaaten treffen sich zu einem zweitägigen Gipfel. Nach außen bemühen sich alle sichtlich um Einigkeit. Am Schluss sagt der Premierminister der Cookinseln Mark Brown auf die Frage, ob die Region den Druck der Großmächte spüre.
We regard ourselves as a region of peace.
Wir betrachten uns als eine Region des Friedens und das Ziel unseres Forums sind Einheit und Wohlstand für unsere Länder. Wir sehen uns nicht als eine Region des Streits. Wir sind gerade erst aus der Covid-Pandemie gekommen mit verminderter wirtschaftlicher Aktivität und erhöhter Verschuldung. In dieser Phase ist die Wiederherstellung unseres wirtschaftlichen Wohlstands wichtig für uns.
Und deshalb werde man sich an alle Partner wenden, die einem bei der Entwicklung helfen, so Brown. In der Vergangenheit waren die Pazifikstaaten untereinander heftig zerstritten. Oliver Hasenkamp vom Pazifik-Netzwerk.
Ich bin ein bisschen optimistisch, dass sie sich gerade tatsächlich zusammenraufen und auch erkannt haben, dass sie selber besser damit fahren, sei es bei den internationalen Klimaverhandlungen, sei es aber auch im Auftreten gegen Akteuren wie China und den USA, wenn man zusammenarbeitet. Aber das ist sicherlich noch auf sehr, sehr dünnem Eis gebaut.
Wie dünn das Eis ist, konnte man Anfang März sehen. Da veröffentlichte der scheidende Präsident von Mikronesien, David Panuelo, einen Wutbrief, in dem er Bestechungsversuche und Schikanierungen Chinas gegen sein Land auflistet und vor einer weiteren Zusammenarbeit warnt. Zitat:
Im schlimmsten Fall bedeutet es kurzfristig, dass wir unser Land und unsere Souveränität für einen vorübergehenden persönlichen Vorteil verkaufen. Langfristig könnte es schlimmstenfalls dazu führen, dass wir selbst aktiv daran beteiligt sind, einen Krieg in unserer Region zuzulassen.
Wenn also das kommunistisch regierte China das demokratische Taiwan angreifen würde. Für die föderierten Staaten von Mikronesien ist er sicher, Zitat: Unser Land kann ohne China ein besseres Ergebnis erzielen. Panuelo empfiehlt einen Wechsel zu Taiwan, wenn die Bedingungen stimmen.
Das war SWR Aktuell Kontext, der Südpazifik im Zentrum des US-chinesischen Machtkampfs von Katrin Erdmann.